Ja, ihr Lieben, schön bei euch zu sein heute Morgen. Schon eine ganze Weile her, als ich das letzte Mal da war. Ich möchte euch mal zu Beginn eine Geschichte erzählen, die mich begeistert. Und zwar, wir haben jetzt in Stuttgart, seit kurzem hat sich da kam ein Typ rein in den Gottesdienst und er stellt sich so vor und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und er hat sich bekehrt vor nicht allzu langer Zeit hat sich eine Bibel-App runtergeladen, hat sich da bekehrt, ja. So, seine Geschichte ist eigentlich eine ganz krasse Geschichte. Er ist ursprünglich so ein Gangmitglied. Und, wenn du in die Nachrichten reingeschaut hast, der war bei fast allen Geschichten, die es irgendwie hier in der Umgebung gab, entweder selber dabei oder es betrifft irgendwelche Freunde von ihm oder sonst was. Also, das ist eigentlich verrückt. Und dann irgendwann, ihm ging es richtig schlecht. Wegen Drogen, wegen allem Möglichen. Irgendwann hat er angefangen, über Gott nachzudenken und er ist Bosnier, hat sich gesagt, okay, im Islam, das ist jetzt nicht so das, wo ich, ja, kenne ich alles schon. Und dann hat er sich erinnert, dass irgendwann so ein Kerl vom CVJM in so einem Jugendhaus, wo er immer wieder war, dass der immer von Jesus erzählt hat. Und dass er total so liebevoll war. Und er hat gesagt, ich habe mich so gefragt, wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus? Und er hat sich eben deine Bibel-App runtergeladen, hat angefangen drin zu lesen, hat sich bekehrt. Und das ist so ein Karl, er ist so begeistert. Immer wenn du ihn siehst, wenn du ihn triffst, er hat ein Thema Jesus, ein Wunsch, Jesus groß zu machen. Der sagt zu mir, Simon, ich brauche mein Bett und meine Bibel, ich habe auch keinen Fernseher, das brauche ich alles gar nicht. Ich erzähle auch jedem bei der Arbeit von Jesus, du kommst nicht an mir vorbei, ohne dass du davon gehört hast und so. Letztes Mal hat er Zeugnis gegeben, dass sich jetzt zwei seiner Arbeitskollegen sich bekehrt hätten und Buße getan haben. Er redet sehr, ja. Du denkst, er kommt aus irgendeiner Brüdergemeinde manchmal. Und wisst ihr, mich begeistert das? Immer wenn ich den sehe, dann denke ich mir, wow, ich will mehr davon. Ja, ich will mehr Hunger haben nach Jesus. Ich will neuen Hunger haben nach Jesus. Ich will eine Sehnsucht haben nach meinem Gott. Ich möchte mit euch heute ein bisschen zuerst mal eine Stelle aus dem Hebräerbrief anschauen. Der Hebräerbrief, oder der Hebräerbriefschreiber, er fängt damit an in den ersten 5 Kapiteln. Er redet darüber, dass Jesus größer ist. So, Jesus, er ist größer als die Engel zum Beispiel. Jesus ist größer als Mose, der große Prophet, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat. Jesus ist größer als Aaron, der erste hohe Priester. Er ist größer als Josua, der am Schluss das Land eingenommen hat. Er ist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Ja, erkläre ich jetzt nicht, kann ich selber nachlesen. Und dann sagt er nach dieser langen Ausführung, nach dieser langen theologischen Ausführung, sagt er in Hebräer 5, Abvers 11 bis 14, er sagt, darüber, also über das ganze Thema, haben wir noch viel zu sagen. Lass mal gerade noch weg, kannst gleich danach reinblenden, weil das ist eine andere Übersetzung, damit wir erstmal das gut hören und dann können wir das nochmal nachlesen. Darüber haben wir noch viel zu sagen. Allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran zeigt. Es ist gerade, als wärt ihr schwerhörig geworden. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt fester Nahrung. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Jetzt kann ich schon mal ranschmeißen. So, der Schreiber dieses Hebräerbriefs, er vergleicht das christliche Leben mit dem Heranwachsen von so einem Kind. Ja, also ihr habt ja mittlerweile viele Babys in eurer Mitte und so ein Baby, zuerst mal, wenn es so ganz frisch geschlüpft ist, sag ich mal, ja, so ein Baby kann ja erstmal gar nichts. Korrigier mich, Manni, falls deine Babys Superkräfte hatten, weiß ich nicht, aber im Normalfall, so ein Baby kann erstmal gar nichts. Das braucht bei allem Hilfe, bei jeder Kleinigkeit, das schreit und dann kannst du rausfinden, was genau ist sein Problem, ja. Und das muss gestillt werden, bekommt Muttermilch, ich glaube, das verträgt auch nicht wirklich was anderes, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, ja. Also, das würde vielleicht irgendwie gehen, aber es wäre doch nicht so, ja, es wäre blöd. Also, es braucht Muttermilch und dann, was passiert, das Baby, es wächst und irgendwann kommt der Moment, da bekommt so langsam Brei oder sowas, weiß nicht, was dem dann schmeckt, süß oder salzig, weiß nicht. Aber es kann immer noch nichts und das Baby, es wächst weiter Und irgendwann bekommt es so langsam Brot oder Gemüse oder Pommes. Ich weiß ja nicht, was man so den Babys gibt, aber so langsam bekommt es, sag ich mal, festeres Essen. Und so langsam kann es dann auch laufen. Du stellst irgendwo hin, es läuft dann in die Richtung, wo du es hinstellst. So ähnlich wie bei so einem Auto, das du aufziehst, ja. Kannst du jetzt überlegen, was ist besser? Entweder es kann noch nicht laufen oder, naja, wie auch immer. Aber gut, das Baby, es wächst weiter. Es wird ein Kind, es wird ein Jugendlicher, es wächst weiter. Es macht seine Erfahrungen. Und irgendwann wird aus diesem Kind ein Erwachsener. Irgendwann wird aus einem Sohn ein Vater oder eben aus einer Tochter eine Mutter. Irgendwann wird aus einem Schüler ein Lehrer. So, das ist das Prinzip, ich nenne es mal das Prinzip der Reife oder das Prinzip des Lebens, das kannst du dir jetzt überlegen. Aber das ist ganz normal, Menschen werden mündig, Menschen übernehmen Verantwortung, werden Vorbilder und investieren sich wieder in andere. Ja, so läuft es, so wird es auch immer laufen. Das ist das ganz normale Prinzip des Lebens. Und dieses Prinzip, es gilt eben auch im geistlichen Bereich. Irgendwann haben wir eine Entscheidung für Jesus getroffen, haben gesagt, wir wollen diesem Jesus nachfolgen. Wir wurden von Gott von Neuem geboren. Ja, auch da wieder dieses Bild, Neugeburt, da ist ein geistliches Baby am Anfang. Und dieses geistliche Baby, es kann erstmal, oder es weiß noch nicht so viel, es braucht erstmal geistliche Muttermilch, bekommt so die Grundlagen beigebracht, wie lese ich die Bibel, wie bete ich, wie genau ist es nochmal mit Jesus und der Kreuzigung und der Auferstehung? Man bekommt so diese Basics. Und andere Leute müssen sich in diese Person investieren. Sie investieren ihre Zeit und ihr Geld vielleicht auch, auf jeden Fall ihre Geduld. Ja. Und diese Person, sie wächst. Sie lernt, sie macht Erfahrungen, sie liest die Bibel und irgendwann kommt der Moment, oder sollte es soweit sein, da steht diese Person fest in Gottes Wort, kennt Gottes Wort, lebt aus Gottes Wort. Die ganze Lebensgestaltung ist gegründet in Gottes Wort und da aus Gottes Wort heraus. Und diese Person kann unterscheiden, was ist richtig und was ist falsch oder was ist eben hier in dieser Stelle, was steht hier? Unterscheidung des Guten und des Bösen. Ja. So irgendwann ist es soweit, zumindest wenn alles nach Plan läuft. Wir sehen hier bei den Hebräern, da war es auch manchmal anders, ja. Da heißt es, eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Also es gibt den Fall, dass Menschen in diesem ganz natürlichen Wachstumsprozess und Reifeprozess irgendwo stehen bleiben oder sogar zurückfallen, ja. Und der Hebräerbriefschreiber, der ärgert sich und sagt, Leute, ich muss wieder von vorne anfangen. Das gibt's doch nicht. Ihr solltet eigentlich schon Leute sein, die andere lehren. Ihr solltet schon Menschen sein, die anderen das beibringen, was ich euch beigebracht habe. Ja, aber ich muss wieder irgendwie die grundlegenden Sachen erklären. Ich muss euch wieder Muttermilch geben und wieder von vorne anfangen. Aber ganz wichtig, das ist eben nicht das Normale. Ja, das Normale ist, aus einem Neubekehrten wird irgendwann ein Vorbild für andere Neubekehrte. Wird irgendwann ein Lehrer, wird irgendwann ein Verantwortungsträger, nenne ich es mal. Es gibt so ein paar Menschen um mich rum, die habe ich so miterlebt von ihrer Bekehrung an oder so, habe zumindest einige so Eckpunkte ihres christlichen Lebens mitbekommen. Und mich begeistern Menschen, wo ich irgendwo sehe, hey, da ist aus einem Neubekehrten, aus einem, naja, jemand, der irgendwo noch ganz vieles zu lernen hatte, die Zeit ist vergangen und heute steht da ein Vorbild für andere. Ja. Ich denke an so einen Freund von mir, Simon Garecht. Ja. Er kam irgendwann nach Ulm am Anfang, als er das erste Mal da war. Also ich habe letztes Mal jemandem gesagt, gut, dass du den noch nicht von Anfang an kanntest. Ja. Also der kam schon, war ein bisschen, der hatte komische Fragen und der war irgendwo sehr unsicher in seiner ganzen Persönlichkeit. Das war nicht so ein leichter Kerl. Also nicht sonderlich kompliziert. Wenn der jetzt die Predigt hört, der wird mich steinigen. Also der war immer nett und so, aber naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich will damit sagen, er war ganz am Anfang, okay? So, und im Laufe der Zeit, Simon, irgendwann ist er auf die Bibelschule gegangen und es ist weitergegangen. Und heute leitet er die Flüchtlingsarbeit in Ulm. Also da kommen vielleicht so zwischen 30 und 60 Flüchtlinge jeden Samstag. Insgesamt betreut er vielleicht so 100 Leute, würde ich sagen. Und man muss sich mal vorstellen, der betreut Leute, die sind schwer traumatisiert. Er muss irgendwo mit den ganzen Kulturen klarkommen. Er muss mit den verschiedenen Sprachen, mit den auch verschiedenen Religionen klarkommen und so. Hat er sein Team, das er organisiert, die das Essen vorbereiten, die die ganzen Sachen aufbauen und so. Besucht die Leute. Also es ist eine große Aufgabe. Und da ist jemand, der irgendwann mal sich entschieden hat für Jesus und ein paar Jahre später ist er ein Vorbild, ist er ein Verantwortungsträger, ist jemand, auf den Gott wiederum setzen kann. Hey, das ist der Hammer. Ein anderer Freund von mir, ich habe ihn in Stuttgart getroffen, kommt eigentlich aus einem gläubigen Elternhaus, war schon immer irgendwie dabei, aber immer so halb, okay, also immer so, du wusstest nicht so ganz, auf welchem Trip ist er jetzt gerade so. Und dann ich habe ihn getroffen, da ist er vor unserer Haustür so von der Gemeinde vorbeigelaufen. Der war ziemlich cool unterwegs mit so einem anderen, der um die Ecke da gewohnt hat. Und ich spreche ihn so an und ich sage so, hey, Gottesdienst wäre doch genau das Richtige für dich. Und er war ziemlich aggro auf mich. Also ich kannte ihn eben nicht. Er war ein bisschen wütend. Naja, wie auch immer, irgendwann kam er und ich weiß nicht genau, wie der Prozess war, aber er hat sich irgendwo aufgerafft, hat angefangen, Gottes Wort ernst zu nehmen, ist gewachsen. Und heute ist es sozusagen der Gottesdienstmanager in Stuttgart. Der schmeißt da den Gottesdienst. Ja, wenn ich nicht da bin, ich weiß immer, der wird das übernehmen. Gar kein Problem. Ja. Und ich glaube, das ist das Normale, das ist, wie es sein sollte. Da sind Menschen und sie fangen irgendwo an und sie machen Schritte und irgendwann steht da jemand vor dir, der Verantwortung übernimmt. Da schreibt zum Beispiel Paulus an Timotheus im 2. Timotheusbrief 2, Abvers 2. Da sagt Paulus zu Timotheus, er sagt ihm, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. So, wenn wir das uns anschauen, da sind so drei Stufen drin, würde ich sagen. Zum einen, da ist ein Paulus, der Timotheus als sein Schüler irgendwann mitgenommen hat auf seinen Reisen. Irgendwo hat er den aufgegabelt. Timotheus hatte eine gläubige Mama und er hat den mitgenommen und hat ihm immer mehr Verantwortung gegeben. Und Timotheus wird aus einem Schüler irgendwann zu einem Gemeindeleiter, nämlich in Ephesus, hier im 2. Timotheusbrief. Also Timotheus, er ist jetzt in Ephesus und er hat die Verantwortung für diese Gemeinde. Also das ist so der erste Schritt. Er ist von einem Schüler zu einem Leiter, zu einem Lehrer geworden. Und jetzt sagt Paulus ihm, hey, jetzt such dir wieder andere Schüler. Such du dir wieder Leute, die verantwortungsbewusst oder vertrauenswürdig und zuverlässig sind und fähig sind, wiederum andere zu lernen. Also schau du wieder nach Menschen, die du unterrichten kannst, die du wieder zu Leitern machen kannst. Also da ist ein junger Kerl, er wächst heran, er wird selber ein Leiter und er wird wiederum einer, der andere zu Leitern macht. Und auch sie werden und haben eines Tages wiederum andere befähigt und andere an die Hand genommen. Und Gott, er will uns zu Verantwortungsträgern machen. Das ist der normale Lauf, das ist, wo wir hingehören. Er will dich und mich zu Vorbildern machen, zu Lehrern und zu Leitern. Und das kannst du auf alle Bereiche deines Lebens übertragen. In deiner Familie will er dich, irgendwann wirst du eine Mama, ein Papa, ja. Er will dich zu einem Leiter machen deiner Familie. In deinem Freundeskreis zum Vorbild für deine Freunde. Vielleicht in deinem Hauskreis, ja, zu einem Hauskreisleiter, zu einem Leiter einer Dienstgruppe. Manche hier vielleicht zu, ganz abstrakt, zu einem Missionar oder ich weiß nicht, irgendjemand, der vielleicht wo ganz anders nochmal Verantwortung übernimmt. Zu einem Vorbild für deine Nachbarn. Entscheidend ist einfach Gott, er will uns Verantwortung geben. Und ich sag dir was, im Endeffekt sind wir alle Vorbilder. Ob wir das jetzt wollen oder nicht, wir sind es. Es gibt immer irgendjemand, der auf uns schaut. Zum Beispiel der kleine Bruder oder meinetwegen die Nachbarn, die einfach nur dich als schlechtes Beispiel nehmen und sagen, der hat es auch falsch gemacht, dann kann ich es ja auch falsch machen. Wisst ihr, was ich meine? Also am Schluss, wir stehen nie einfach so in dieser Welt und haben nichts irgendwie, unser Leben hat keine Auswirkung. Alles, was wir tun, hat eine Auswirkung auf andere. Alles, was wir tun, hat eine, verändert etwas bei anderen. Und Gott will uns immer mehr zu Menschen machen, auf die andere schauen können und an denen sich andere orientieren können. So, was ist das Hauptmerkmal eines Verantwortungsträgers? Das Hauptmerkmal von jemandem, der Verantwortung übernimmt. Ich behaupte mal, das Hauptmerkmal ist, dass er jemand ist, der dient und der gibt. Also, schauen wir uns mal so eine Mama zum Beispiel an. Da ist die Schwangerschaft, die ist meistens schon hart. Ja, also weiß ich nicht, zumindest so wie ich das mitbekomme. Ja, das ist herausfordernd. Dann die Geburt, ganz ehrlich, die Geburt ist eigentlich eine Folter. Stell dir das mal vor, wer ist denn bereit, für einen anderen solche Qualen auszuhalten? Das ist doch verrückt, oder? So, dann ist da dieses Baby, das sind schlaflose Nächte, viele Mamis, die schlafen, glaube ich, nur alle, die haben so einen Takt wie die Mönche, okay? Alle fünfmal am Tag beten, ja? Also so mehrmals in der Nacht aufstehen und das Kind irgendwie stillen und beruhigen und so. Man braucht unglaublich viel Geduld. Sie ist eine Mama ist eine Dienerin und eine Geberin, ja? Und das bedeutet Verantwortung. Verantwortung heißt, ich diene und ich gebe. Wenn du ins Griechische reinschaust, da steht dieser Begriff Diakoneo. Das heißt, ich diene. Ja? Diakonia, Diakonie kennen wir. Oder Diakonos, das ist eben der Diakon bzw. der Diener. So, dieses Wort steht im Griechischen für dienen. Und dieses Diakoneo in der römisch-griechischen Welt ist es eigentlich sehr negativ bewertet worden. Also es gibt so ein Sprichwort bzw. so ein Zitat von einem, der so ein bisschen die Position, die Meinung der damaligen Zeit so wiedergibt. Da hat jemand gesagt, wie könnte denn ein Mann glücklich sein, der irgendeinem dienen muss? Wie könnte denn ein Mann glücklich sein, der irgendeinem dienen muss? Also das ist die Grundhaltung der Leute der damaligen Zeit. Das Ziel des Lebens war die vollkommene Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Das war das Ziel. Man hat sich selber entfalten wollen. Dienen war nur aus einem Grund okay, wenn man sich selber gedient hat, um selber voranzukommen. Dann war Dienen okay. Aber anderen zu dienen, war dieser damaligen Zeit vollkommen fremd. Dienen war immer etwas, also der Dienst an anderen war immer, hat keinen Sinn gemacht. Wenn ein Herrscher war daran erkennbar, dass ihm andere gedient haben. Und ein Diener war daran erkennbar, oder ein Sklave war daran erkennbar, dass er anderen dienen musste. Okay? Also dienen war nichts Positives in der damaligen Welt. Und Jesus, er dreht es um und er stellt es einmal vollkommen auf den Kopf. Er sagt, der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Oder wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und er sagt über sich selber, der Menschensohn kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Also Jesus, er dreht es komplett um und er sagt, hey, egal wie, am Schluss, wenn du ein Vorbild sein willst, wenn du jemand sein willst, der Leiterschaft übernimmt, der Verantwortung übernimmt, dann musst du jemand sein, der bereit ist, anderen zu dienen, der bereit ist, sich in andere zu investieren, der bereit ist, sich irgendwo in den Dreck reinzuknien. Wie gesagt, ich glaube an sich, dass Gottes Ziel ist, dass wir alle zu Menschen werden, die Vorbilder sind, die Verantwortung übernehmen, die Leiter sind, die Lehrer für andere sind. Von daher gilt es für jeden von uns. Was ist unsere Grundhaltung? Haben wir diese Haltung des Dienens und des Gebens? In 1. Timotheus 3, Abvers 8, da lesen wir von den Diakonen, also von den Dienern. Das ist hier ein Amtsbegriff, sage ich mal, mittlerweile in dieser Zeit. Diese Leute haben einen Dienstbereich übernommen in der Gemeinde. Es ist nicht zwingend vergleichbar mit Apostelgeschichte 6, was wir oft denken, ja, weil da kommt dieser Begriff Diakon überhaupt nicht vor. Ja. Ein Diakon kann, das ist ein bisschen schwammig, was das genau bedeutet, aber definitiv ist es jemand, der Verantwortung in der Gemeinde übernommen hat. Vielleicht heute vergleichbar mit Hauskreisleitern, mit Dienstgruppenleitern, sowas in die Richtung. Und jetzt ist die Frage, was muss so ein Diakon, was muss er mitbringen? Was muss er an Werten mitbringen? Was muss er erfüllen sozusagen? Und ich will uns einfach mal diesen Katalog vorlesen, 1. Timotheus 3, Abvers 8. Da heißt es, nach der neuen Genfer Übersetzung. Auch die Diakone müssen ein glaubwürdiges Leben führen. Auf das, was sie sagen, muss man sich verlassen können. Sie dürfen nicht übermäßig viel Wein trinken und nicht darauf aus sein, sich zu bereichern. Sie müssen an der Botschaft des Glaubens festhalten, dem Geheimnis, das Gott uns enthüllt hat, und sich ein reines Gewissen bewahren. Im Übrigen sollen auch sie zuerst einer Prüfung unterzogen werden und nur wenn nichts an ihnen auszusetzen ist, dürfen sie zum Dienst in der Gemeinde zugelassen werden. Dasselbe gilt für Frauen, denen ein diakonisches Amt übertragen wird. Auch ihr Leben muss glaubwürdig sein. Sie dürfen nicht klatschsüchtig sein, sondern sollen sich durch Besonnenheit auszeichnen und in jeder Hinsicht zuverlässig sein. Ein Diakon muss seiner Frau treu sein und sich in vorbildlicher Weise um seine Kinder und die ganze Familie kümmern. So, hier sehen wir so eine Aufzeichnung oder so eine Aufzählung, wo Paulus sagt an Timotheus, sagt, hey, Timotheus, wenn du Leute einsetzt in diesen Bereichen, für die ist das ein Muss, diese Sachen zu halten. Für die ist es eine Pflicht, das zu halten. Aber weißt du, wenn du jetzt mal quer reinschaust ins Neue Testament, dann wirst du sehen, dass so gut wie jeder von diesen Bereichen eigentlich der Appell ist, dass wir als Christen, ob wir jetzt Leiter sind oder nicht, das halten. Okay, also diese Aufzählung, sie gilt für Diakone, weil Diakone für dieses ein Muss. Ja? Aber eigentlich gilt sie für uns alle. Eigentlich gilt sie für jeden, der Verantwortung übernimmt. Eigentlich ist der Wunsch, dass jeder Christ das erfüllt. Weil jeder eben so ein Vorbild sein sollte. Und ich glaube, das Normale ist auch, umso älter wir werden, umso mehr kann Gott uns auch einsetzen, umso mehr kann Gott uns auch Verantwortung übertragen. So, das Erste, was wir hier sehen, da heißt es, er muss ein glaubwürdiges Leben führen. Eine andere Übersetzung sagt zum Beispiel, er muss ehrbar sein. Er muss moralisch integer sein. Also das Leben eines Diakons sollte Gott Ehre machen. Die Menschen sollten diese Person anschauen und irgendwo am Schluss sollte Gott groß gemacht werden dadurch. So, wenn Leute in unser Leben reinschauen, was würden sie denken, was würden sie sagen? Wenn sie in alles hineinschauen könnten, wären wir noch ein Vorbild? Wären wir Menschen, die Gott Ehre machen oder nicht? Also sie müssen ein glaubwürdiges Leben führen. Wir dürfen ein glaubwürdiges Leben führen. Dann heißt es, auf ihr Wort muss Verlass sein. Also was sie sagen, das muss Hand und Fuß haben. Auf ihr Wort muss Verlass sein. Ich gehe auf ein paar Sachen ein bisschen mehr ein und auf ein paar ein bisschen weniger. Nicht übermäßig viel Wein trinken. Wie sieht's aus in unserem Umgang mit Alkohol? Ich war jetzt vor kurzem in Amerika, da ist es ja nochmal ganz anders. Da wirst du an der Kasse prinzipiell gefragt, wird nach deinem Ausweis gefragt. Der wird nicht gescannt, aber irgendwie wird da abgeglichen, okay gut, der hat was gekauft, Alkohol, ja. So, meine Frau hat Bier kaufen wollen und dann hat sie ihren Ausweis nicht dabei gehabt, dann gibt's nichts. Unabhängig davon, ein 90-Jähriger könnte kommen, der würde nichts bekommen. Ja, so ist es eben. Und da haben die dir gesagt, dann sagen sie, wofür brauchst du das? Und sagt, ja, dass sie es halt für ihren Mann mitbringt. Dann sagt die Kassiererin, ja, warum kommt er nicht selber und holt? Und in Amerika, du merkst einfach, der Umgang, je nachdem, wo du jetzt bist, aber der Umgang ist nochmal ganz anders, auch gerade unter Christen mit Alkohol, viel vorsichtiger, ja. Und ich glaube, es ist schon wertvoll, sich auch mal zu vergleichen und in dem Bereich mal zu schauen, wie sieht es denn wirklich aus? Sind wir Menschen, die nicht übermäßig viel Wein trinken? Vor kurzem hatte ich einen Freund zu Besuch, der sagt zu mir, Simon, heute Abend kein Bier für mich. Ich muss jetzt mal ein bisschen langsam machen. Ich wohne neuerdings in einer WG und wir haben jeden Tag Besuch und ich war jetzt schon die Woche dreimal so halb angeheitert. Das muss jetzt mal wieder aufhören, ja. Und ich glaube, es geht so schnell, dass man irgendwie doch zu arg dran ist, zu viel da dabei ist, okay? Und es ist so wichtig, dass wir da Grenzen setzen, glaube ich, auch als Christen, ja. Dass wir sagen, hey, das ist nicht egal, sondern es ist wichtig, dass wir damit sauber umgehen. Es ist nicht normal, dass wir dauernd angeheitert sind. Glaube ich nicht. Sie sollen nicht darauf aus sein, sich zu bereichern. Das ist auch ein interessanter Punkt. Sie sollen nicht darauf aus sein, sich zu bereichern. Ich glaube, wir können einen Dienst machen und in Wahrheit geht es nur um Selbstverwirklichung. Also das muss nicht so sein, aber das kann so sein. Am Schluss geht es eigentlich bei dem Dienst um mich. Ich will mich bereichern. Ich will mich verwirklichen. Ich diene eigentlich mir selber. Ich habe mehrmals erlebt, dass Menschen aus verschiedenen Gründen einen Dienst abgeben mussten. Meinetwegen, weil da jemand Neues kommt, der einfach für die Sache jetzt gut passt oder mehr Zeit mitbringt oder warum auch immer. Es gibt einfach Gründe, warum Dienstverhältnisse wechseln. Das passiert 100-mal, ja, in jeder Gemeinde. Ganz normal. Aber was das manchmal für ein Dilemma war und für eine Katastrophe war, wie Menschen Gemeinden verlassen haben, weil sie da plötzlich aggro waren. Warum? Weil man sich plötzlich über diesen Dienst definiert. Man entwickelt Besitzansprüche. Hey, das ist mein Dienst. Hey, das ist mein Bereich. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir auch da sagen, hey, ich will eben nicht darauf aus sein, mich zu bereichern in dem Ganzen. Von vornherein in den Dienst zu gehen und zu sagen, hey, und wenn der Tag kommt, wo ich das abgeben werde, dann werde ich das gerne abgeben. Ja? Dann werde ich da gern weitergehen. Und es soll nicht um mich gehen. Das ist eine Ebene, wie man sich durch einen Dienst oder durch eine Verantwortung, die man bekommen hat, bereichern kann. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns auch immer wieder neu die Frage stellen, worüber definiere ich mich? Was macht mich wertvoll? Was macht mich vor Gott gebraucht? Ja, und das ist am Schluss nicht der Dienst. Ich sagte, es gibt so viele Gemeindeleiter, alte Gemeindeleiter, die haben eine gute Arbeit gemacht über viele Jahre, über Jahrzehnte. Und am Ende haben sie ihre Gemeinde eingerissen, weil sie irgendwo nicht loslassen konnten. Das ist genau diese Ebene, die ich meine. Dann heißt es weiter, sie sollen an der Botschaft des Glaubens festhalten und ein reines Gewissen bewahren. Jemand, der ein Vorbild ist, er sollte eine saubere Beziehung zu Gott haben. Er sollte Zeit mit Gott verbringen. Er sollte Gottes Wort lesen. Er sollte beten. Das sind die klassischen Sachen, ich weiß. Aber hey, am Schluss entscheiden sich die Dinge an dieser Frage, wie sieht's aus mit meiner Zeit vor Gott, mit meiner Beziehung zu Gott. Dann heißt es in dieser Beziehung, wir sollen ein reines Gewissen bewahren. Das ist ja mal interessant. Gewissen. Du kannst das Gewissen, also man kann ja, das Gewissen ist manchmal ein guter Indikator und manchmal nicht. Ich habe gelesen von einem 13-jährigen Scharfschützen aus Syrien und er sagt so, hey, als ich das erste Mal jemanden erschießen musste, da ging es mir danach echt schlecht und so. Und das, ja. Aber mittlerweile habe ich so oft gemacht, das interessiert mich gar nicht mehr. Also man kann sein Gewissen abtöten, das stimmt. Aber ich sag mal so, wir, die wir Gottes Wort lesen, die wir darin forschen, die wir das Richtige tun wollen, ich glaube, für uns ist unser Gewissen doch ein gar nicht so schlechter Indikator. Wenn das mal anschlägt, dann glaube ich, sind wir schon mal auf einem guten Weg. Ja? Und, oder dann dürfen wir schon mal hinterfragen. Also ich hatte mal einen Hund, der hatte seinen eigenen Kopf, sag ich mal. Ja? Und der hat nicht so ganz eingesehen, dass man nicht dauernd alles aus der Küche fressen darf, was da so steht. Ja? Der dachte immer, er kann sich bedienen. Okay, gut, dann gab es da so manche Kämpfe mit dem Besen und ihm, ja. Also, das war echt ein komischer Hund, okay. Aber ich hatte zwei Hunde, der erste war okay, der zweite Katastrophe. Okay, wie auch immer, auf jeden Fall, dieser Hund, manchmal, es gab so Momente, da komme ich nach Hause oder meine Eltern kommen nach Hause. Auf jeden Fall, habe ich auch so miterlebt, man kommt nach Hause, wo ist der Hund? Und du suchst ihn, du findest ihn nicht gleich und du weißt, okay, irgendwas. Und du überlegst dir, okay, haben wir irgendwas in der Küche auf dem Tisch vergessen, Essen stehen lassen auf dem Tisch oder so, ja? Und du kommst in die Küche und natürlich steht da die Butter angefressen. Und du weißt, okay, der Hund, ja? Und dann suche ich ihn und irgendwann finde ich ihn in der letzten Ecke mit eingezogenem Schwanz, ja? Warum? Ja, weil sein Gewissen angeschlagen ist. Der weiß ganz genau, das kann man, sollte man eigentlich nicht tun. So, es hat unsere Beziehung belastet, seine und meine. Wir waren nicht mehr so enge Freunde wie vorher. Und das wird immer das Ergebnis sein, auch so mit Gott, wenn du auf dein Gewissen nicht hörst oder wenn du Dinge tust entgegen deinem Gewissen, wo du eigentlich das Gefühl hast, eigentlich ist es vor Gott nicht richtig. Übrigens sagt die Bibel, alles, was wir tun aus einem schlechten Gewissen vor Gott heraus, ist Sünde. Da geht es gar nicht darum, ob es an sich vielleicht okay wäre, sondern es geht darum, dass deine Haltung die ist, ich bin bereit, Dinge zu übertreten, die Gott gesagt hat. Ja. Und es ist wichtig, dass ein Diakon sich ein reines Gewissen bewahrt, dass er jemand ist, dem seine Beziehung zu Gott passt. Und wenn wir merken, dass in unserem Leben Dinge sind, wo immer wieder wir so ein schlechtes Gewissen haben, dann dürfen wir die einfach mal mit Gott klären. Ja, das ist auch nicht der Weltuntergang. Ich glaube, es gibt viele Dinge, wo man mal ein schlechtes Gewissen hat, wo man Dinge falsch macht und so weiter. Das gehört auch zum Leben dazu. Aber es ist wichtig, dass man die Dinge vor Gott bringt und klärt und nicht weiter darin lebt. Ja. Vor allem, wenn man ein Vorbild ist, wenn andere auf einen schauen. Weil dann geht es nicht nur um dich und Gott, sondern es geht auch um andere und Gott. Ja. Dann heißt es hier, dass sie zuerst einer Prüfung unterzogen werden sollen und dass an ihnen nichts auszusetzen sein soll. Ich meine, ich finde schon interessant, wie wichtig es eigentlich Paulus ist, dass da wirklich Menschen sauber leben. Ja. Das ist wichtig. Das ist nicht eine Kleinigkeit, sondern Paulus sagt, hey, das ist wirklich eine entscheidende Sache. Dann heißt es weiter, sie sollen nicht klatschsüchtig sein. Sie sollen besonnen sein. Ich sag mal so, sie sollen vielleicht deeskalierend sein. Ich glaube, wenn du in der Gemeinde mitarbeitest, wenn du ein Vorbild bist, dann wird es immer wieder Momente geben, wo Leute zu dir kommen und wütend sind und irgendwas nicht klappt. Und wie verhältst du dich jetzt? Bist du jemand, der besonnen ist? Bist du jemand, der deeskalierend ist, der positiv ist, der versucht, die Situation zu klären? Oder bist du jemand, der noch voll Holz ins Feuer wirft, ja, und sagt, ja, das stimmt, ist ja eine Frechheit, und wie kann der? Ja, ich glaube, wir als Vorbild dürfen wir besonnen sein und dürfen einfach deeskalierend sein. Einfach mal davon ausgehen, dass es die anderen eigentlich nicht böse meinen. Ja? Weil das ist, was ich fest glaube. Ich glaube, die meisten Probleme in Gemeinde sind ganz viel, es ist Missverständnisse und sind einfach, dass man davon ausgeht, dass der andere nicht gut mit einem meint, sondern schlecht. Okay? Und ich glaube, an sich meinen wir es nicht schlecht miteinander. Dann sollen sie zuverlässig sein. Auch ein interessanter Punkt, zuverlässig. Aber ein großer Punkt. Ja, Paulus sagt einmal, er sagt, hey, die einzige Sache, die man mir anrechnen kann, ist, dass ich in meinen Aufgaben in 1. Korinther 4, dass ich in meinen Aufgaben zuverlässig bin. Ja, in dem, was Gott mir anvertraut hat, dass ich darin zuverlässig bin. Das ist, was eigentlich Gott von mir erwartet. Und dann gibt es noch einen Punkt, da heißt es, ein Diakon muss seiner Frau treu sein und sich vorbildlich um die Kinder kümmern. Und wenn du dir die Ehe und die Familie der damaligen Zeit anschaust, dann wirst du sehen, damals war dieser Wert Familie und Ehe nicht so wichtig. Ja? Die Männer hatten teilweise Konkubinen oder sind zu irgendwelchen Hetären, also zu irgendwelchen Prostituierten gegangen. Bei irgendwelchen Vereinen, da war es auch ganz normal. Ich meine, das ist wie heute bei irgendwelchen Junggesellenabschieden oder bei manchen Geburtstagen. Ja? Da springt dann plötzlich eine nackte Frau aus der Torte oder sowas. Oder auch das Thema Scheidung. Also, das waren so Dinge, die waren in der damaligen Zeit ganz normal. Die waren jetzt nicht sonderlich verpönt. Und ich glaube, in vielen Aspekten ist die heutige Zeit und die heutige Gesellschaft dem Ganzen ähnlich. Ja. Und alles, was irgendwo unsere Gesellschaft prägt uns, ja, das ist ganz normal. Das, was um uns rum passiert, wenn alle es so machen, dann fällt es uns manchmal auch schwer zu sagen, ich mache es aber anders, ich sehe es aber anders. Und wir sehen bei Gott ist Ehe und Familie etwas unglaublich Wertvolles, etwas unglaublich Heiliges. In Genesis 1, Vers 28, da lesen wir, dass wir im Bild Gottes geschaffen wurden oder dass der Mensch im Bild Gottes geschaffen wurde. Als Mann und Frau hat Gott ihn geschaffen. Und dieses als Mann und Frau, da sehen wir, Ehe spiegelt irgendwo Gott wider, Gottes Wesen, Gottes Art, Gottes Umgang, den er sich wünscht. Wenn Familien zerbrechen, dann ist das ganz oft was echt Schlimmes. Etwas, was total viele, ja, was für die Partner schlimm ist, was für die Kinder schlimm ist, was für Gemeinden schlimm ist, ja. Was habe ich schon gesehen, was große Gemeinden wegen einer Scheidung, wie das so einen Riss durch die Gemeinde bewirkt hat. Und am Schluss wird Gott auch dadurch nicht verherrlicht, ja. Und deshalb ist es so wichtig, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns überlegen, dass wir uns in unsere Ehe investieren. Dass wir sagen, hey, ich will da Gas geben. Hey, deine Ehe ist etwas, was eigentlich am Schluss, was Paulus ganz klar sagt, hey, das gehört mit hinein. Da darfst du erstmal Gas geben, da darfst du erstmal dich investieren, da darfst du erstmal zeigen, dass du heilig lebst, dass du beziehungsfähig bist. Und ich glaube, hey, Ehe und Familie, es ist auch wichtiger als Dienst in Gemeinde, ja. Ich habe letztes Mal ihm gesagt, hey, bitte, schau, dass du deine Ehe rettest und geh aus allen Diensten der Gemeinde raus. Ja? Weil du einfach diese Chance jetzt hast und deshalb mach das. Hey, das muss dir wichtiger sein als alles andere. Und es hatte eben was mit Dienst in der Gemeinde zu tun, auch das Ganze. Also es war jetzt schon ein konkreter Fall. Aber was ich damit sagen will, ist einfach, hey, ihr Lieben, lass uns Ehe hochhalten. Dann heißt es da auch noch, sich vorbildlich um die Kinder kümmern. Auch da, hey, da haben wir eine Verantwortung, da haben wir eine Aufgabe. Du wirst niemanden mehr prägen als deine eigenen Kinder. Du kennst auch die total gut. Ja, du weißt, was sie brauchen, du weißt, worum es, ja, was sie beschäftigt. Und ich glaube, da ist so wichtig, dass wir bereit sind, auch für sie wirklich uns zu investieren. Und ich glaube, auch da versündigen sich manchmal Eltern, ja, und kümmern sich eben nicht wirklich um ihre Kinder. Auch vom Geistlichen her gedacht, ja. Sind nicht wirklich hinterher. Also lasst uns da Menschen sein, die sich in ihre Familie investieren. Das ist ein Kriterium für diesen Diakon. Und damals waren die meisten Leute früh verheiratet. Von daher, wenn Paulus zu den Diakonen spricht oder zu Timotheus über die Diakone spricht, dann kann er das irgendwo voraussetzen. Aber bei uns sind wahrscheinlich einige noch nicht verheiratet. Ja? Und ich will uns mal zwei kurze Gedanken dazu mitgeben. Der erste Gedanke ist, ich glaube, es ist so wichtig, als junger Mensch, geh die Beziehung langsam an. Denk das Ganze gut durch. Frag andere, ja, was sie über diese Konstellation halten und sei ehrlich zu dir selber, lüg dich nicht selber an. Ein Freund von mir hat mir mal erzählt, wir haben uns unterhalten und dann sagt er mir, hey Simon, wenn eine Frau das und das hat, hey, damit kann ich gar nicht und so. Wir haben uns lange darüber unterhalten gehabt. Irgendwann ruft er mich an und sagt so, hey Simon, ich habe ein Mädchen kennengelernt und dann sagt er, und hey, die hat genau diese Eigenschaft, aber bei der macht's mir gar nichts. Ja, klar, also, du willst mich wohl jetzt hier, ja? Sei doch nicht so blind, okay? Natürlich wird es dich irgendwann in ein paar Jahren stressen, ist doch klar. Wenn es etwas ist, mit dem du nicht kannst, dann sei doch ehrlich zu dir selber. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir da ehrlich sind. Und Gott, er meint es doch am Schluss gut mit uns. Ja, wir müssen da auch keine Torschusspanik haben. Er meint es gut mit uns. Er will uns auch da beschenken. Deshalb überleg es dir gut. Hey, da wirklich, es gibt, glaube ich, wenig, was junge Menschen mehr in Trouble setzt und mehr wirklich am Schluss ja, platt macht, als das Thema Beziehung. Umso mehr dürfen wir da klug sein, dürfen wir da von vornherein uns das gut überlegen. Und das Zweite ist, wenn wir dann in einer Beziehung sind, hey, da dürfen wir ein bisschen zurückhaltend sein. Wenn du dir anschaust, zur Zeit der Bibel, da hat man sich vorher so ein bisschen vielleicht gekannt, nicht wirklich arg. Und heute ist es fast das Gegenteil. Heute, da ist man schon vor der Ehe oft so dicke, dass wenn es dann nicht klappt, das ist fast wie eine Scheidung. Versteht ihr, was ich meine? Also, da heißt es in Genesis 2, Vers 24, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch werden. Ja? Und da sind so diese drei Schritte mit drin. Das erste ist, Vater und Mutter verlassen. Man geht so aus diesem engsten Beziehungsverhältnis, das man hat, raus, um in ein anderes, noch engeres Verhältnis hineinzukommen. Und dieser Frau anhängen oder anhängen, da könnte man auch sagen, da könnte man auch übersetzen, verkleben. Und wenn du zwei Sachen miteinander verklebst, das wieder auseinanderzureißen, da wird immer was kaputt gehen dabei. Das wird immer Spuren hinterlassen. Ja. Und dann ist der nächste Schritt ein Fleisch werden. Und mit diesem ein Fleisch werden, da ist eben nicht nur die Sexualität gemeint. Das denken wir oft. Okay, Sex vor der Ehe geht für einen Christen nicht. Das war's. Aber damit ist viel, viel mehr gemeint. Da geht es um ein Leben miteinander teilen, um eine Intimität. Da geht es eben genau darum, dass man tatsächlich sich vielleicht mal ein bisschen vorher zurückhält und erst in der Ehe über alle Themen redet, wirklich sich richtig reingibt. Ja? Ich habe oft so das Gefühl, eigentlich ist der Unterschied bei manchen Christen vor und nach der Ehe wirklich nur das Thema Sex oder nicht Sex. Ja? Aber das ist nicht das einzige Thema. Es geht wirklich darum, ich will uns da empfehlen, einen klugen Umgang zu haben und wirklich auch mal einen gesunden Abstand vielleicht vorher mal zu haben erstmal. Wirklich erstmal sich auf einer anderen Ebene kennenzulernen. Also ich weiß, ich rede jetzt hier nicht zu vielen, weil die meisten hier sind verheiratet oder, ja. Aber ja, einfach für die unter uns sind, hey, das ist wichtig. Vor allem, was ich feststelle, ganz viele Verheiratete, zumindest die ich kenne, auch christlich verheiratet, waren eben doch schon in anderen Beziehungen vorher, ja. Bevor es dann schlussendlich mit dem Partner geklappt hat, ja. Ganz oft. Und genau deshalb auch mit dem Wissen, hey, das ist auch okay vor Gott, ja, man darf auch vor der Ehe sagen, hey, das klappt nicht mit uns, ja. Aber genau mit dem Wissen dürfen wir sagen, ich mach mal langsam. Und am Ende kann man dann, wenn man dann verheiratet ist, die Ehe wirklich auch genießen und zurückschauen und einfach sich dran freuen und es macht wirklich Gott groß. Ja, am Schluss heißt es, wer sein diakonisches Amt so ausübt, wie es sein soll, erwirbt sich damit hohes Ansehen und kann im Vertrauen auf Jesus Christus mit besonderer Zuversicht auftreten. Er erwirbt sich damit hohes Ansehen und dann kann er mit Zuversicht auftreten. Am Schluss ist das Ergebnis, Menschen schauen zu ihm auf und sagen, wow, das wie der ist, so will ich auch werden. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, die sagen, ich will ein Vorbild sein. Ich will jemand sein, wo andere dem anderen nacheifern. Ja? Wo andere sagen, in Simons Fußstapfen, in Ulis Fußstapfen, in wem auch immer, in die Fußstapfen will ich treten, da will ich hinterhergehen. Ja? Und wenn wir die Sachen sauber machen, dann werden Menschen uns folgen und wir können sie wirklich dahin führen. Lass mich nochmal ganz kurz zurückgehen zu meiner Anfangsgeschichte. Wisst ihr, dieser Karl, der jetzt zu uns neu kommt, was ich merke, das Ergebnis, er kommt zu uns und er ist begeistert und er erzählt überall und ich merke, er ist kompromisslos in seinem ganzen Leben. So als Neubekehrter ist er schon so ein Vorbild für so viele. Als jemand, der erst ganz neu dabei ist, aber so viele schauen ihn an und sagen, boah, ich muss auch mehr auf die Straße, ich muss auch mehr geben, ich muss auch vorangehen. Und wir merken oft gar nicht, was für einen großen Einfluss wir haben, wenn wir unser Bestes geben, ja, wenn wir uns wirklich investieren. Ich kann dir sagen, wenn ein Neubekehrter, wenn es da schon so ist, wie viel mehr könnte es bei uns sein? Wie viel mehr bei uns, die wir schon lange unterwegs sind mit Jesus? Wollen wir nicht auch so Menschen sein, so Menschen werden? Ich war mit dem in Quedlinburg, das ist so im Osten so eine Stadt und es waren ganz viele Jugendliche mit dabei, wir hatten so einen Straßeneinsatz und er hat so sein Zeugnis gegeben und ich habe am Anfang so gemerkt, viele von den Jugendlichen, die dabei waren, die haben selber noch vieles mit Jesus gar nicht wirklich verstanden. Das waren einfach, wie es halt so ist, kommen aus dem christlichen Elternhaus, kommen hoch, kommen in die Jugend, sind einfach so neu dabei und müssen mal eine richtige Entscheidung für Jesus treffen erstmal. Und er erzählt sein Zeugnis und danach, ich sag dir, der hatte dauernd Seelsorgegespräche mit allen, alle durch, zack, zack, alle kamen, ja, Gänsemarsch und wollten hören und der hat allen erzählt. Hey, du und ich, wir dürfen Vorbilder sein und ich sag dir was, am Schluss werden Menschen rausgehen und sagen, hey, wegen dem bin ich weitergegangen, wegen dem bin ich gesegnet worden, weil der sich investiert hat. Lasst uns Menschen sein, die Diener sind, Menschen, die andere, die Geber sind und die in andere investieren und die Vorbilder sind für andere. Amen. Lass uns unsere Augen schließen. Ich möchte auch noch einfach zwei Fragen stellen. Einfach für dich selber so, wo du Entscheidungen treffen darfst. Jesus, wir danken dir, dass du gut bist, dass du für uns bist. Herr, danke, dass du uns berufen hast, Jesus. Du weißt, was in uns steckt, Herr. Du hast uns lieb. Ich danke dir, dass du mit uns etwas Großartiges vorhast, mit jedem Einzelnen von uns, Herr. Da gibt es keinen, den du nicht gebrauchen willst, keinen, den du nicht zum Vorbild setzen willst, Herr. Und dafür danke ich dir. Herr, helf uns wirklich, dass wir Menschen sind, die so Vorbilder sind in ihrer Umgebung, in ihrem Umfeld, in ihrem Dienst. Wenn wir die Augen geschlossen halten, will ich mal fragen, wer ist hier, der sagt, ich mag so, ich habe so ein paar Punkte, wo ich einfach ganz neu das Gott hinlegen will, wo ich nicht dieses Vorbild bin. Und ich will Gott sagen, bitte vergib mir und helf mir, dass ich darin wirklich wachse und darin Vorbild werde. Wenn du das bist, dann darfst du dich mal melden. Gibt es jemanden? Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich will noch eine zweite Frage stellen, das ist eigentlich eine ganz simple, logische Frage irgendwo. Wer ist hier, der sagt, hey, ich will ein Vorbild für andere sein und ich will mich heute ganz bewusst entschließen und mir mal überlegen auch, wo hat Gott mich hingestellt und in dem will ich ein Vorbild sein. Wenn du hier bist und du sagst, hey, das will ich heute ganz neu machen, dann darfst du dich auch mal melden. Einfach so vor Gott, nicht vor mir, weil, ja, genau. Herr Jesus, und du siehst die Hände und segne du alle Entscheidungen und schenk, dass es wirklich zur Umsetzung kommt. Amen. Amen. Danke, seid gesegnet.